So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Du wirst lachen, wir haben eine eigene Musik.
Ja, ist gut. Achso, jetzt darf man nicht sprechen, ne?
Du darfst immer sprechen. Sprechen geht immer.
Hör mal, fetzig da. Mit Effekten.
Unser Meer. Ja, Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, besser gesagt zu dem von Karl. Karl macht reinen Fisch, dem Podcast von Karl Niehusen, Geschäftsführer Fischgroßhandel Hummer Petersen aus Hamburg, direkt an der Elbe. Heute ist er aber nicht allein. Heute hat er sich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Thomas Sampel, Inhaber des Restaurants Hobenkök. Darüber sprechen wir gleich noch aus Hamburg. Moin Thomas, schön, dass du da bist und natürlich auch ein Moin an Karl.
Buongiorno.
Moinsen.
Leute, ihr braucht nicht lachen, die Welle muss damit rein. Das gehört einfach dazu, sie sind hier direkt an der Elbe.
So, jetzt ich würde dieses Ding hier auch gerne haben. Was machen die anderen 7 Knöpfe?
Gar nichts, die sehen nur da, sollen nur wichtig aussehen. Und das hat bis jetzt ja funktioniert. Viele da draußen kennen dich, aber manche kennen dich nicht. Und die meisten Leute googeln dann ja, wenn sie mehr Informationen haben wollen. Und wenn man das bei dir macht, dann kommt Folgendes raus. Ist fester Bestandteil der norddeutschen Gourmet- und Feinschmecker-Szene.
Voilà.
Ist Inhaber des Restaurants Hobenkök der Hafenküche, ist TV-Koch bei NDR Visite, schreibt Kochbücher, hat seine eigene Messerkollektion. Karl, das ist übrigens das, worüber wir später mal sprechen müssen. Du brauchst auch für irgendwas eine Kollektion.
Ja.
Finden wir aber was. Er fördert Kinder und Jugendliche in Sachen gesunde Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit. Dann fallen Worte wie Catering, Markthalle, Innovator. Dann steht immer dabei gesunde Ernährung, Natur, Nachhaltigkeit. Da sehe ich jetzt ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen euch beiden. Und apropos Gemeinsamkeiten, wie seid ihr eigentlich mal zusammengekommen und wann?
Ja, da leite ich jetzt mal ein. Ich habe Thomas kennengelernt vor ungefähr 17, 18 Jahren im Fleet.
Das ist richtig.
Das müsste ungefähr so lange her sein. Da warst du, ich weiß nicht, warst du nur Chefkoch? Das heißt nur, aber du warst Chefkoch im Fleet oder warst du da auch mit dabei? Ich weiß das nicht genau.
Also ich wurde engagiert, um als Chefkoch erstmal das Ziel war, moderne Hamburger Küche zu machen.
Ja.
Das war so der Claim und das hat sich ja dann nachher entwickelt von Fleet-Restaurant zu zweitem Restaurant, Bistro, Kochschule. Aber vor 17 Jahren war das tatsächlich Küchenchef im Restaurant Fleet. Ja.
Genau. Das war eine relativ kurze Zeit, dann war es mal wieder Pause und dann haben wir uns nochmal gesehen, das war eine Charity-Veranstaltung in, wie hieß diese Location da, im Valentinskamp da in diesem Hochhaus?
Emporio.
Und da habe ich noch einen Austernstand gemacht, da gab es Cooking for Kids oder so nannte sich das, glaube ich.
Ja, Charity Cooking for Kids, Mutjes.
Genau.
Ja, ja.
So, und dann hatten wir uns relativ lange aus den Augen verloren und jetzt sind wir seit, ich weiß es nicht, ein paar Monaten wieder quasi Kunde und Lieferant. Und ja, das hat mich auch dann dazu bewegt, dich einzuladen, weil es ist ganz schön, wenn man sich eigentlich nicht so gut kennt und man hat so Gesprächsstoff, den man noch nicht 10-mal durchgekaut hat. Und mal gucken, wo wir jetzt aufeinander kommen. Also gerade die Thematik Nachhaltigkeit finde ich interessant. Da will ich ein paar Sachen mal von dir hören. Und ja, dann gucken wir mal, wie die Sache hier seinen Lauf nimmt. Aber schön, dass du da bist. Dankeschön.
Ja, gerne.
Ein bekannter Koch hat zu dir ja mal gesagt, du sollst das mit der regionalen Küche lieber mal lassen. Das ist nur ein Trend.
Ja, der ist bald wieder weg.
Aber du hörst irgendwie nicht auf andere Köche.
Nee, also ich war ja wirklich, also das ist ja wirklich 17 Jahre her, als wir mit diesem Fleet angefangen haben. Und das Besondere an diesem Restaurant war ja wirklich, dass die Basis alte Rezepte waren. Also auch so Kochbücher, ne, in Süderli geschrieben. Wahnsinnig schwer, die Rezepte nachzukochen, ne, weil die Buchstaben ja so...
Altdeutsch?
Ich hatte schon mal so, ja, Süderli, ne?
Nee, das also, kann ich nicht.
Süderli ist ja so, wenn du Süderli Schreibschrift siehst, ne, ist das so wie die Inschrift vom Herrn der Ringe, vom Ring.
Ach du meine Güte.
Es ist so hoch und runter gezogen. So, ich habe eine alte Frau damals gehabt, eine ältere Dame, die war 80 und hat in Vierlanden gewohnt und die wohnte neben unserem Obsthof und der habe ich immer die Texte gegeben, die handschriftlichen und dann hat sie mir die Rezepturen übersetzt, die wir dann nachgekocht haben.
Ach Wahnsinn.
Und das war so der Claim damals und dadurch kommst du ja, die Problematik war ja, also ich selber bin ja Koch und ich habe ja immer gedacht, ich bin regionaler Koch weil ich immer das gekocht habe, was mir meine Lieferanten damals so geschickt haben, wo sie drauf geschrieben haben, das kommt aus der Region. Mhm. So, und als ich dieses Hamburger Kochbuch durchwälzt habe, sind da ganz viele Sachen drin gewesen, die kannte ich gar nicht. Also von Bremer Scherkohl, also waren viele Gemüsesachen, ne? Dresdner Goldener Rettich, so sehr strange Sachen, die ich bei meinen Händlern nicht gefunden habe, die ich dann aber hier auf den Hamburger Wochenmärkten gefunden habe. Und das war so der erste Claim bei uns, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen andere Produkte benutzen, weil die besten Produkte kommen ja immer dann doch noch irgendwie vom Wochenmarkt. Und diese Produkte wollten wir dann regional in alten Rezepturen zusammentüdeln. Ruft einer an?
Ja, es kann natürlich sein, dass mal der Anrufbeantworter hier angeht. Das ist natürlich ungeplant, aber
ich habe schon gedacht, ich habe mein Telefon nicht ausgemacht. Naja, und das war halt wirklich so der Schritt, ne, regionale Küche zu machen. Und wir wurden da belächelt. Also ich war bei den ersten so wie du mit dem Auslandsstand, ne, war ich mit meinem kleinen Stand hier vom Fleet, war ich so bei den großen Häusern, ne, die groß aufgekocht haben im Ultra-Gourmet-Festival. Und wir haben dann so eine Abwandlung vom Lapskaus gemacht mit bunten Rüben. Und die großen Küchenchefs haben ein bisschen gelacht tatsächlich und haben gesagt, guck mal, hier erst Molekularküche, jetzt kommt Sampeln mit.
Aber das war dann regional. Tatsächlich sehr früh. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, vor 17 Jahren war dieses Thema regional, lokale Produkte, glaube ich, noch gar nicht irgendwie so.
Überhaupt nicht.
Noch gar nicht, ne? Also nee. Da würde ich auch sagen, warst du wirklich früh dran. Dann. Ja. Also die Idee ist ja immer aktuell, egal zu welcher Zeit, aber ich glaube, rein von der Wirtschaftlichkeit her hat da gar keiner drüber nachgedacht.
Nee, überhaupt nicht, weil der Punkt war ja auch, ne, ich war ja dann wirklich auf dem Wochenmarkt, ne, und habe mit einem Bauern gesprochen aus Ochsenwerder, mit Gisela. Und Gisela hat dann irgendwann gesagt, wer bist denn du überhaupt? Du stellst so komische Fragen und willst so komisches Gemüse haben, was sonst irgendwie nur Liebhaber haben wollen. Ich so, ja, bin Koch. Dann so, nee, das ist ja witzig. Ich habe auch schon mal mit dem Koch gesprochen, das ist 30 Jahre her. Ich so, okay, dann wird es mal wieder Zeit. Ja. Und so wie du sagst, ne? Das war am Anfang echt schwer, ne? Also ich habe ja zum Beispiel damals, also vor 17 Jahren, wollte ich ja unbedingt Nordseekrabben haben, ne? Die nicht aus Marokko kommen und die wahnsinnigerweise auch unbehandelt sind. Mhm. Und das hat mich sehr lange gedauert, sehr, sehr viel Zeit gekostet, bis ich jemanden dann in Friedrichskoog gefunden hatte, der so eine Krabbenpoolmaschine hatte, der mir dann unkonservierte Krabben geschickt hat. Weil
das ist ja bis heute noch schwierig.
Ja, ist es. Ist aber es. Du kannst ja zwischen wählen, ob du jetzt Marokko ist jetzt, glaube ich, nicht mehr, jetzt ja, glaube ich, eher Polen. Ne?
Es geht fast nach Polen, genau. Also fast alles nach Polen. Es geht auch viel über Holland und dann direkt nach Polen. Also die Anlandungen hier sind schon auch gering. Mhm. Ist einfach so. Die Logistik dahinter ist ja auch schwierig geworden.
Aber gib uns mal ein Beispiel, wie man ein Gericht durch regionale Zutaten so besonders machen kann. Das sind bis jetzt so ganz ausgefallene Namen, aber es sind ja eigentlich ganz einfache Dinge, die auch wirklich das ganze Jahr verfügbar sind oder fast alle. Was ist so ein klassisches Gericht, wo man sagt,
hast du gesagt, das ganzes Jahr verfügbar? Was ist das ganze Jahr verfügbar? Nee.
Nee, sag ich ja, ist nicht das ganze Jahr verfügbar.
Ja, ja, ja. Also ich kann ja ganz ehrlich sein, ne, ich habe letztes Wochenende habe ich Geburtstag gefeiert, ne? Und habe dann gesagt, ich lade alle zu mir nach Hause ein, habe mir da klar ein bisschen was aus dem Laden gemopst, ne, dass ich nicht so viel kochen muss. Habe aber dann ein bisschen was mitgenommen und habe selber was geschnibbelt. Ne?
Wenn das die Steuer jetzt hört. Ne?
Ach, ne, ausgebucht haben es natürlich. Ja. Und ich habe mir einfach kleine Gurken aus den vier Landen mitgenommen, ne? Und wir haben die nur geschält und zu so Gemüsesticks gemacht. Ne? Und diese Gurke hat mir wieder gezeigt, warum ich das mache.
Ja.
Weil es egal, wer diese Gurke gegessen hat, jeder hat gesagt, diese Gurke schmeckt nach Gurke. Mhm. So, und diese Produkte zu finden, ne, und die dann zu verarbeiten, das ist ein langer Weg. Weil diese Gurke, so wie sie ist, ne, diese kleine hat erstmal eine Form, wie sie eigentlich nicht in den Supermarkt kommen darf, weil sie eine falsche Größe hat. Mhm. So, deswegen wirst du sie im Supermarkt super selten finden. So. Wenn sie mal den Weg in den Supermarkt schaffen sollte, dann hat sie eine Herausforderung, weil diese Gurke, die wir haben, hat eine super dünne Schale. Das ist diese Sorte halt, dieser Gurke. Ne? Und wenn du da so dreimal drauf drückst, dann ist die Gurke Ledge. Also die kannst du nicht handeln. Mhm. Weil wenn die eine anfasst und weitergibt an den nächsten und an den nächsten und an den nächsten, dann hast du nachher Gurkenmatsch. Deswegen wird so eine Ware nie in den Supermarkt kommen. Mhm. Und der Unterschied ist wirklich, diese Ware halt möglichst direkt vom Bauern zu kriegen, dass du sie dann verarbeiten kannst. Und dann wirst du es im Geschmack einfach sehen.
Und das ist auch, glaube ich, das, was viele schon lange nicht mehr verstehen, auch viele Köche, finde ich manchmal, die sich immer versuchen an irgendwelchen Reduktionen und an irgendwelchen Shishi und Shasha. Wenn du einfach ein gutes Grundprodukt hast, musst du so wenig kochen, also so wenig dazu tun, weil das Produkt für sich alleine schon so viel Geschmack gibt und so viel Macht auch, und das fehlt immer mehr. Also es gibt jetzt diesen Trend, also es wird immer mehr umgesetzt, aber irgendwie auch gar nicht. Also ich weiß nicht, es trennt sich so ein richtiges Lager, was so entsteht gerade irgendwie zwischen, wir nennen es mal Hood Cuisine, feine Küche, Dann gibt es noch euroasiatische Küche in Hamburg und dann hast du euch, das Lokale irgendwie, die sich da durchkämpfen fast schon, würde ich mal fast behaupten. Ich merke es ja immer, wenn wir über Fisch reden. Es ist ja, ich glaube, Fisch ist, glaube ich, wirklich, wenn du mit Bauern redest, also wenn du mit Gemüse guckst, da hast du viel Möglichkeiten, lokal zu sein und regional zu sein. Fisch ist wiederum so eine Sache, du kannst ja auf Binnenfischerei zurückgreifen, irgendwelche Forellen sehen, du kannst hier oben zu Rehse gehen oder was weiß ich was. Nur wen sprichst du damit an? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also läuft das gut? So, das ist immer, weil die mögen die Leute das. Also das ist ja, das geht ja manchmal auseinander, denke ich mal, oder?
Ja, aber es ist auch immer die Frage, wie du es machst. Ne? Mhm. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Feind, ich mag keine Gräten, ne? Ist blöd jetzt bei Fisch. Aber mir war zum Beispiel am Anfang gar nicht bewusst, das war auch wie so ein Schnipsi, ne? Wenn ich eine frische Forelle habe, ne? Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei, ne, Fischzucht Rehse sind, ne? Mhm. So eine Goldforelle. Wenn die bei dir ankommt, ne, dann ist sie steinhart. So, das weiß ein Koch auch nicht mehr so. Weil alle Köche denken ja, ne, wenn da so ein Logo drauf ist, die frischeste Qualität ever. So, du kriegst ja nie eine Leichenstarre bei Fisch zu dir, außer es geht super schnell.
Richtig.
So, und wenn du den ja das erste Mal in den Händen hast, ne, dann kannst du den ja gar nicht filetieren, weil es geht ja einfach nicht. So, und wenn man jetzt diesen Fisch nimmt, ne, und den jetzt tatsächlich in den ersten 1, 2, 3 Tagen verarbeitet, ne, dann hast du dieses Grätenproblem ja nicht. Weil die Gräten sich so easy peasy entfernen lassen, wenn du den vernünftig brätst, dass du ein wahnsinnig tolles Produkt hast.
Nach dem Braten?
Nach dem Braten.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen,
weil nicht vorher.
Vorher ist es nämlich fast unmöglich,
genau, dass es roh ist. Habe ich das gerade richtig gehört, dass die Fische eine Leichenstarre haben?
Ja.
Das weißt du nicht?
Nein, sorry. Ja, aber ich bin hier auch der...
Kannst du so machen.
Ich bin hier auch der Outsider. Das ist krass.
Ja.
Haben hier also die biegen sich auch nicht, ne? Die sind so gerade.
Starre halt.
Ja, und wenn du das Filet sofort in die Pfanne hauen würdest, das würde sich krumm machen wie so ein Flip.
Okay.
Das ist schwierig mit umzugehen, mit ganz frischem Fisch. Ja,
das Schöne ist aber wirklich so, wenn du den halt hast, ne, und den ein bisschen füllst und auf den Grill schmeißt oder keine Ahnung, was du damit vorhast, ne, es ist ein anderes Produkt.
Ja.
Ich musste ja auch erstmal begreifen, dass wenn ich Fisch in die Finger kriege, dass er wirklich nicht nach Fisch riecht, wenn der richtig frisch ist.
Ja.
Und das wissen auch wenige Köche. Ne? Das ist so... Also es wissen schon immer mehr, ne? Aber es gibt halt viele Köche, die einfach das Produkt nehmen und denken so, es muss so.
Also nee, ich glaube, die machen. Es gibt viel zu wenig, die sich überhaupt Gedanken machen, manchmal habe ich das Gefühl. Also es ist so, es ist viel zu viel Show und viel zu wenig Know-how irgendwie. Also so gerade mit der Materie, ich meine, als Koch ist es natürlich schwierig, weil du dich ja eigentlich mit unglaublich vielen Lebensmitteln auskennen musst, so ungefähr. Dass du dich natürlich nicht mit allem super auskennst, ist klar, aber wenn man Erfahrung hat irgendwie, und es gibt ja auch viele Köche, die schon sehr, sehr lange in Hamburg sind und trotzdem irgendwo immer noch fehlen, finde ich, so eine mangelnde Erfahrung haben, wenn es um gute, frische Produkte geht irgendwie. Mhm. Und bei Fisch ist es, rege ich mich halt immer wieder auf. Und wir sehen es ja auch auf den Karten. Also zu euch schicke ich zum Beispiel auch gerne Seelachs und Rotbarsch. Mhm. Und ich finde, Seelachs ist ja auch so ein Fisch, der, so wie wir ihn machen, auch super ist. Mhm. Also dick, schmeckt gut, ist frisch. Und so. Aber du findest ihn nicht auf den Karten, weil es irgendwie nicht gemacht wird. Weil die Leute denken, ja, die kriegen da so eine Bordelaise-TK-Ware aus dem Supermarkt irgendwie vorgesetzt. Mhm. Ich weiß nicht, das müsste sich mal ändern. Weil alle wollen nichts ausgeben, aber wollen auch nicht das Günstige essen, habe ich manchmal das Gefühl.
Ich weiß gar nicht, ist es tatsächlich so, dass die Leute nichts ausgeben wollen? Ich glaube, dass sie, wenn sie wissen, dass es was Tolles ist, auch bereit sind, mehr auszugeben. Und das ist meine Frage ist jetzt eigentlich, wie informiert ihr dann eure Kunden? Also bei dir einmal auch deine Abnehmer und bei dir deine Gäste. Wie informiert ihr die denn, dass ihr so hochwertige Ware habt? Wie macht man das?
Also bei uns ist es relativ einfach. Wir kommunizieren das über die Speisekarte. Ne? Also steht halt wirklich drauf, von welchem Produzenten das ist und wo wir es halt herhaben. Ne? Mhm. Und wir machen ja wahnsinnig viel Aufklärung auch. Ne? Wir machen manchmal sogar noch zu wenig. Aber ich könnte theoretisch jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, über Social Media, über Newsletter oder keine Ahnung was, irgendwas kommunizieren, was jetzt gerade wieder passiert ist und was wichtig ist, dass man halt drüber spricht. Mhm. Also wir hatten gestern Abend einen Talk, Hobenschnack nennen wir den, ne, wo du zu uns zum Menüessen kommst und da ist immer einer unserer Produzenten da. Ne. Gestern Abend war Eva da von Senf Pauli und wir haben den ganzen Abend nur über Senf gesprochen. Ne.
Ja, witzig.
Ja, und es ist wirklich so, ne, die hat, also das ist mir gestern erst bewusst geworden, ne? Die hat so eine krasse Senfqualität, ne? Von den Senfkörnern. Da ist so aromatisch und so viel Geschmack drin und da ist auch so viel Geschichte drin. Ne? Warum wird der gezüchtet? Wie wird der gezüchtet? Was hat das mit Raps zu tun? Ne? Warum ist der Rapskäfer so schwierig? Was ist mit den Pestiziden? Ne? Und hin und da und hier und was weiß ich nicht was. So. Und ihr Senf kostet 5,5 Mal mehr als normaler Senf. So. Das ist a lot. So, aber wenn du es verstehst, die Geschichte dahinter, dann, ich kann dir sagen, die 30 Leute, die gestern zum Essen da waren, ne, die werden erstmal keinen anderen Senf mehr kaufen, weil die nicht nur von dem Produkt so begeistert waren, sondern auch von der Geschichte dahinter. Und sowas machen wir halt ständig. Und das musst du auch ständig machen, weil sonst versteht ja keiner, ne, wenn du jetzt was Gutes machst und nicht drüber sprichst, ist auch blöd.
Ja, aber genau das meine ich. Ich glaube, wenn du die Leute aufgeklärt hast, sind sie auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen und genießen das auch.
Ja, das kann sein. Ich erfahre manchmal so ein bisschen, dass wir aufgrund der Vorgaben, die es zum Beispiel auf der gesetzlichen Seite gibt, also das ist das Problem, was wir aus dem LEH erfahren, also aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Ich finde das finde ich zum Beispiel sehr problematisch, dass der Endverbraucher so ein bisschen bombardiert wird mit Informationen und dann aber nicht wie bei Thomas, dass du so eine ehrliche Information bekommst, sondern dass du, ich habe das Gefühl, dass sie bewusst zugeballert werden mit Informationen, die nicht richtig sind oder die etwas aussagen, was es so gar nicht aussagen sollte oder könnte.
Nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel. Ne? Darf man jetzt hier Firmennamen sagen? Nee, ne?
Wir können alles sagen.
Ah, also. Du nimmst jetzt ein Produkt, ne? Hast Bock, so richtig Bock auf geräucherte Forelle im Ganzen. Gehst in den Supermarkt. Dann denkst du dir so, oh, guck mal, hier liegt ja eine, ne? Deutsche See, geil. Deutsche See, ne? Klingt ja so. Guck ich mir mal näher an. Dann guckst du dir die Forelle an und steht da irgendwie drauf, so, ja, Forelle, geräuchert, ne, ne, nit. Dann gibt es ja noch hier MSC-Siegel, ne? Ist dann auch noch drauf.
ASC wahrscheinlich.
So. Ja, irgendwie sowas, ne? Mhm. Wo du denkst, so, ah ja, das Siegel habe ich schon mal gehört, ist auch was Nachhaltiges, ne? Und dann steht hier irgendwie noch beste Qualität aus Schleswig-Holstein noch drauf, ne? So, du denkst, ja klar, super geil, ne? Kauf ich so. Mhm. Dann drehst du es aber um, so, dann steht da drauf, Forelle, ein Ursprungsland Türkei. Und dann denkst du dir schon so, das ist ja komisch. Ja, so, dann steht der Türkei drauf, dann steht dann auch noch weiter drauf, so eine Zutatenliste, schubdi-dubdi-du, dann irgendwie viele Zusatzstoffe, ne? Und für eine geräucherte Forelle brauchst du Rauch und brauchst Forelle. Salz. Forelle, drei Zutaten, ne? Ja. Sind schon mal sieben Zutaten drauf und zum Schluss gibt es dann dieses komische Wort Rauch. Mhm. Super schlecht, ne? Kann ich eben sagen, wenn hinten drauf steht Rauch, würde ich es direkt liegen lassen, weil es ja mit Rauch angemalt meistens, ne? Also noch nicht mal richtig geräuchert.
Ja, richtig.
So, und das ist so. Boah, das im Supermarkt zu verstehen, ne, mit dem ganzen Blinky-Blinky und diesen ganzen Logos, die drauf sind und sowas, ne, hast ja gar keine Chance als Endverbraucher. Und du gehst ja auch nicht durch den Supermarkt und kaufst 30 Produkte und drehst es jedes Mal um.
Ich halte das eh für falsch, dass man so Fisch im Supermarkt kaufen kann, aber...
Ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und dann auch, es gibt auch keine Schranke, die da gesetzt wird mit diesen ganzen Labeln und Logos und diesen ganzen Aussagen. Also auch dieses aus Schleswig-Holstein. Wahrscheinlich wurde das Ding nur in Schleswig-Holstein eingepackt.
Genau.
Und dann reicht es ja schon, dann kannst du sagen, es ist aus Schleswig-Holstein. Und aber auch alles andere, es schützt dich ja auch keiner davor, dass eine Firma einfach ihr eigenes Logo kreiert. Also ich kenne das noch aus meiner Ausbildungsphase. Ich glaube, Chiquita waren so die ersten. Die haben dann damit geworben, dass ihre Bananen die einzigen waren, die das Rainforest-Siegel hatten. Ja klar waren die Einzigen, weil Chiquita der Einzige war, der dieses Logo hatte und dieses Siegel vergeben hat. Und das ist heutzutage auch so ein Thema, wo man einfach aufpassen muss, dass mittlerweile Siegel entstehen, die nichts aussagen.
Also so gar nichts. Da steigt ja keiner durch und als Endverbraucher stehst du davor und genau wie du sagst, lässt du dich von so ein paar Schlagworten beeindrucken. Und deshalb ist es wichtig, sich doch irgendwie deutlich mehr damit zu identifizieren oder zu probieren. Ich glaube, das Probieren immer noch mit das Allerbeste ist. Das habe ich ja nun diverse Male hier bei dir erlebt. Bin ja auch erst durch dich zum Fischliebhaber geworden.
Und das ist aber auch so anders, ne? Also es ist so, ich mache mal immer so, einmal im Monat gehe ich mit Gästen, die das bei mir buchen können, über den Isemarkt. Und dann bleiben wir halt auch beim Fischstand stehen. Witzigerweise nicht bei den Fischverkäufern, da gehen wir immer so ein bisschen vorbei, sondern bei so einem kleinen Räucherfischhersteller, der halt so eine kleine Zucht in der Lüneburger Heide hat, wo er halt nur die Salmoniden halt züchtet und dann wird halt immer probiert, ne? Und du siehst halt immer schon an dem Filet, wenn er das filetiert und dann rausholt, dann siehst du immer schon am Filet, dass da fast gar kein Fett drin ist, ne? Weil er das lange hat räuchern lassen, läuft das Fett ja raus, ne? Und dann probieren die das alle und jeder checkt dann sofort in der Sensorik, dass das was ganz anderes ist, was er sonst isst.
Ja,
das ist halt so das Krasse. Und das Schlimme ist, du vergisst es aber auch mal schnell wieder, ne? Also wenn du jetzt oft irgendwie eine schlechte Qualität irgendwie isst an Karotte, dann glaubst du irgendwann wieder dran, dass so schmeckt die Karotte.
Ja, schwierig. Räucherlachs ist ja auch so eine Geschichte. Also ich merke es ja immer wieder mit, jetzt gerade auch, wenn die Wirtschaft so schlecht ist, dann gibt es ja so tonnenweise einfach Ware auf dem Markt, die dann irgendwie umgegraben werden muss und irgendwie auf den Markt kommt. Und dann gibt es ja wieder so Preisschlachten und dann kommen wieder B-Ware Qualitäten auf den Markt. Und dann muss ich mich immer erklären, warum dann mein Lachsfilet irgendwie 20 Euro kostet. Und dann gibt es aber auch Lachsfilet, das auch Lachsfilet heißt und das kostet dann aber 14 Euro. Ja, das schmeckt aber halt auch wie Arsch. Das ist, kannst du einfach so sagen. Das, wenn man das nicht wirklich eins zu eins auch mal nebeneinander probiert, dann verstehst du das nicht. Und das ist mit, ich finde, bei euch ist das ganz cool, weil man bei euch auch so viele Sachen probieren kann. Bei mir ist ja nun mal nur der Fisch. Bei euch sind so Sachen, ihr beschäftigt euch mit Fleisch, Gemüse, Konserven, habe ich gesehen, dann macht ihr ja auch. Ne? Und jetzt eben auch der Fisch von uns. Und da kann man dann sich auch mal ein Bild machen, was das heißt, irgendwie wirklich gute Lebensmittel zu haben. Auch Bio ist ja nicht immer gleich Bio. Also ich glaube, da hast du auch schon lange verstanden, dass da auch viel falsche Kommunikation betrieben wird. Also Kommunikation ist ja immer das am meisten, Marketing ist ja immer das, was am meisten kaputt macht im Moment, gerade im Bereich Bio so. Also wenn man das in Supermärkten sieht.
Ja, ich habe noch nie so viele grüne Supermarktverpackungen gesehen. Das ist wirklich,
mittlerweile ist ja fast alles Bio und da denkst du ja auch, das kann ja gar nicht angehen, oder? Also wie ist das? Du bist ja, glaube ich, ein bisschen mehr im Thema.
Also erstmal will ich vorweg sagen, ne, es ist nicht schlecht, wenn mehr Bio da ist, also auch im Discounter und im Supermarkt. Aber die Frage ist immer, was für ein Bio das ist.
Richtig. Ja.
Und man darf immer nicht vergessen, dass der Markt, also es gab jetzt letzten Sommer so ein Beispiel, wir haben ja relativ viele Bauern, ne, die auch richtig ordentliche Bioland-Kartoffelware machen, ne, die irgendwann von den Supermärkten, von den Bio-Supermärkten keine Ware mehr, also die haben nicht mehr gekauft bei denen, weil die günstigere Bio-Kartoffeln in Ägypten gefunden haben. Ne? Mhm. So, weil der Supermarkt in Bio tickt halt auch ähnlich wie der andere Markt, dass man immer versucht, ein möglichst günstiges Produkt für seine Konsumenten halt zu haben. So. Und das ist immer eine Herausforderung. Und das ist egal, wo du bist. So. Ich kann aber von der Bio-Szene jetzt gerade sagen, so, die beruhigen sich alle gerade sehr. Also es stabilisiert sich und es geht jetzt wieder nach oben, also auch sehr deutlich nach oben, weil die jetzt ja während, als der Krieg angefangen hat, schon doch sehr gelitten haben jetzt, ne? Weil alle kein Bio mehr im Fachhandel kaufen wollten, sondern nur noch im Discounter, um Geld zu sparen. Ne?
Ist das so?
Das ist wirklich so.
Okay, und davon habe ich nichts mitbekommen.
Ne? Sogar massiv so. Also man spricht immer so von One-Stop-Einkauf nur noch.
Ja,
also
okay.
Die Konsumenten wollen auch nicht mehr zwei Läden. Ne? Also wenn sie früher noch die drei Bio-Produkte im Bioladen gekauft haben und den Rest halt im Supermarkt, machen sie nicht mehr, weil jetzt die Bio-Dings so groß ist im Supermarkt und Discounter, dass sie alle nur noch in einen Laden gehen. Mhm. Und das ist leider auch so. Das wurde auch vor kurzem sehr doll besprochen. Ne? Die Marktmacht, sage ich mal, von den Handelsketten, die es gibt,
unglaublich
ist
groß.
Leider sehr enorm geworden. Ne? Also auch durch dieses, ne, Markenprodukte rausschmeißen, das mag ja gut sein, ne, weil vielleicht kommt da ein anderes Produkt, aber sie ersetzen es ja nur durch Eigenmarken. Also sie kaufen Firmen, indem sie dann das Produkt nachmachen.
Genau. Also mittlerweile tritt der Einzelhandel ja auch schon auch teilweise als Produzent auf. Also der Einzelhandel hat ja auch angefangen, selbst als Produzent zu agieren. Und das ist ganz schwierig. Also das halte ich für ganz, ganz schwierig. Weil du als Endverbraucher oder als Kunde gar keine Kontrolle mehr hast so über das, was du da kaufen kannst. Also du kannst nachher nur noch von diesem Einzelhändler kaufen und musst dich darauf verlassen. Und das halte ich für schwierig. Es verdrängt so ein bisschen den Wettbewerb auch. Ne?
Vor allem, was auch spannend ist, ne? Ich habe jetzt vor kurzem so einen Test gemacht, Markenprodukt gegen Eigenmarke. Ne? Wenn du dich damit beschäftigst, also wir haben Fleischsalat getestet. Und Fleischsalat gibt es zwei Produzenten in Deutschland, die den herstellen, das sind die großen. Da steht auch deren Name drauf. Und dann gibt es die Eigenmarken von den Supermärkten. Alle Eigenmarken werden von diesen Markenproduzenten hergestellt.
Ja.
Nur die Mischung des Fleischsalats ist was anderes. Also wir haben das testen lassen. Ne? Es ist einfach viel, viel mehr Klebemittel drin. Also viel mehr so, dass es dicker ist und viel weniger Fleisch, viel mehr Zucker, damit es nach mehr schmeckt. Und du kaufst eigentlich ein viel billigeres, also dein Lebensmittel ist in der Produktion auch viel billiger und logischerweise zahlst du dann auch weniger dafür. Und das finde ich immer so, ja, kann man machen, aber also es ist ja auch irgendwie noch so ein Organismus hier.
Und in den Köpfen ist aber auch angekommen teilweise, wenn ich jetzt mich mit Leuten unterhalte, also keine Ahnung, wenn man da so Schokokrossis sieht, ich nenne es einfach mal Schokokrossis, dann gibt es ja immer diese Eigenmarke daneben, dass die Leute immer sagen, das ist genau das Gleiche, das ist nur billiger, weil das eine andere Verpackung hat und weil die dann noch mehr verkaufen können.
Ja,
aber es ist nicht das Gleiche.
Nein.
Es ist absolut nicht das Gleiche.
Nein. Das war in jedem, die Zusammensetzung war anders. Ne? Es war in jedem mindestens 30% weniger von dem teuren drin und dafür mehr anderer Tünif.
Ja, meine Leidenschaft ist ja Marzipan und da kann ich es komplett nachvollziehen. Marzipan ist nicht gleich Marzipan. Ja. Also. Ja, ist tatsächlich so. Aber zu den Discountern würde ich gerne noch sagen, dass ich es eigentlich obwohl ich Discounter nicht so mag zum Einkaufen, aber es ganz gut finde, dass die jetzt auch eigene Bio-Abteilungen haben. Vielleicht in euren Augen noch nicht die, wie sie sein sollte, aber trotzdem werden die Dauer-Discounter-Einkäufer schon mal mit Bio-Ware konfrontiert, was sie ja vor vielen Jahren noch nicht sind.
Na, ich glaube, die gehen einfach nur den Weg, mit dem sie gehen müssen. Die arbeiten nur wirtschaftlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese wirklich, wirklich, wirklich großen Einzelhändler auch nur ansatzweise das Bedürfnis haben, etwas Gutes zu tun. Sie machen es nur, weil sie es müssen. Also ich sehe es ja auch hier in der Entwicklung mit MSCA. Berichtige mich, wenn ich falsch bin, aber ich sehe es ja auch hier mit diesen MSCA-ASC-Geschichten. Wenn du zertifiziert bist, dann bist du einfach jedes Jahr dazu verpflichtet, irgendwas zu tun, was quasi dem Markt oder der Wirtschaft irgendwas zurückgibt, dass du irgendwie nachhaltig bist. Nur deshalb fahren ja zum Beispiel auch diese Lieferfahrräder rum. Das ist die einzige Begründung für diese Lieferfahrräder, weil die wieder 2 Jahre Ruhe geben für die nächste ASC-Zertifizierung oder MSC-Zertifizierung, dass du was Nachhaltiges tust. Wirtschaftlich sind die Dinger eine Katastrophe. Also rein von der Zeit her und von dem, was du damit umsetzen kannst, brauchst du dich. Also wenn du die fragen würdest, ist das auch wirklich nachhaltig oder kannst du damit wirklich irgendwelche Spitzen abdecken? Nein, es kostet Geld bringt gar nichts.
Ich muss sagen, Lieferfahrräder finde ich ganz gut.
Aber als kaufmännische Sicht brauchst du es nicht.
Wir machen ja Catering. Und wir haben 2 Locations in der Stadt, da fahren wir fast jeden Tag hin, weil da jeden Tag Tagungen sind. Ne? Kleine Locations, ne? Die kriegen Mittagessen von uns für immer so 30 bis 50 Leute. Ne? Mhm. Jeden Tag, also fast jeden Tag. Mal die eine, mal die andere, manchmal beide. Ne? Wenn ich das mit dem normalen Auto ausliefere und mit meinem Logistiker, ne, dann ist der locker 5 Stunden unterwegs. Ne? Mhm. Mit dem Stau, den wir hier gerade in Hamburg haben, ne, ist der wirklich sehr, sehr lange unterwegs und fährt hoch und runter. Wir machen das jetzt tatsächlich gerade hier mit den Jungs und Mädels von Tricargo, die ja so einen Lieferservice haben, mit so Lastenfahrrädern. Und wir haben denen beigebracht, unser Produkt so auszuliefern und aufzubauen, wie wir das brauchen. Und ich zahle halt dann diese Fahrergenossenschaft da. Ne? Mhm. Und das funktioniert wie eine Eins. Wirklich.
Aber das machst du jetzt, weil es praktisch ist?
Ich mache das, weil ich mir gedacht habe, ich könnte es mal ausprobieren. Also na klar, ne, hier CO2-Footprint. Aber ne, da sind ja immer, finde ich, 2 Ansichtssachen. Ich finde es immer so schwierig, so über Nachhaltigkeit zu sprechen und dann spricht man nie über die Wirtschaftlichkeit.
Ja, genau. Weil
unsere Schritte, die wir machen, sind immer wirtschaftlich und nachhaltig. Mhm. So, weil das hat für mich ökonomisch, war das eine 1. Ich spare locker 30% der Kosten, habe viel zufriedenere Mitarbeiter, weil die na klar auch immer keinen Bock hatten, für so wenig Essen durch die Gegend zu fahren. Dann spare ich mir Diesel, dann spare ich mir Auto, dann spare ich mir ich kann gleichzeitig sagen, dass unsere, ne, die machen da das Banner von uns an die Seite, ne, und fahren dann unser Catering mit Fahrrad. So, dann weiß jeder, dass wir mit Fahrrad ausliefern, auch so, das ist eine super Sache.
Aber dann ist es nachher auch kaufmännisch recht zu rechtfertigen.
Voll.
Also dann ergibt es Sinn, aber viele Sachen ergeben dann auch keinen Sinn. Also es gibt für viele Betriebe einfach, die machen das wirklich nur aufgrund dieser Zertifizierung, dem Nachweis hier, wir tun etwas.
So, das ja gut, aber dann finde ich es ja auch mal so, ne? Entweder du machst Sachen, weil sie Bock machen, oder du machst Sachen nicht, weil sie Bock machen. Ne? Wir haben bei uns, es gibt ja so diese große Diskussion wegen Mehrwegverpackung. Ne? Mhm. Wir haben 2019 schon gesagt, bei uns gibt es gar keinen Einweg mehr. Mhm. Keine Pappe, kein To-Go-Becher in Pappe, weil, ne, ganz ehrlich, alles, was du in nachhaltiger Pappe kriegst, kommt auch aus China. So, dann finde ich, ist das immer so halb nachhaltig. Deswegen haben wir gesagt, nö, lassen wir das. Wir haben ein Mehrwegsystem hier mit diesen Rebowls und Cups gefunden, wo wir halt das Produkt kaufen müssen.
Ich habe gelesen, du hast Baumwollservietten.
Habe ich auch, ja. Das ist noch ein anderer Punkt. Aber so diese Mehrwegboxen, ne, die haben mir wahnsinnig viel Geld gespart. Weil ich keinen Einweg mehr kaufe und weil ich nicht mehr so viel Lagerplatz brauche. Und das, wo ich die Box kaufe, das Geld kriege ich ja vom Kunden wieder als Pfand. Also ist es eigentlich nur eine rechte Tasche, linke Tasche von den 5 Euro. Und ich habe überhaupt keine Probleme mehr. So viel, also der Müll war ja das Problem. Ne? Wenn wir ein Foodfestival gemacht haben, irgendwo gecatert haben für 1000 Leute, dann haben 300 gegessen. Das sind, keine Ahnung, 20 Müllsäcke. Da ist mein normaler Müll eigentlich voll. Habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich fahre jetzt mit so einem Mini-Müll einmal hin. So ein kleiner.
Ja, toll. Also, finde ich gut.
Ne, ich finde, man muss die Sachen auch logisch durchdenken, sodass sie Sinn machen. Und nicht nur tun, weil man meint, dass es irgendwie gut ist, sondern ich finde, man kann Sachen auch machen, wenn man überzeugt ist davon.
Mhm. Nochmal zurück auf meine Servietten. Also, nimmst du einen Beitrag dafür, Nachhaltigkeitsbeitrag, sind das 40 Cent? Für Bio-Baumwoll-Servietten anstatt Papier.
Ja.
Als das losging, wie haben die Leute darauf reagiert?
Erstmal große Frage. Hast du dich schon mal mit Servietten auseinandergesetzt? Diese weißen, die es in Restaurants gibt.
Oh, jetzt bin ich lieber ganz ruhig, weil genau die habe ich bei mir unten, glaube ich, liegen.
Ups. Ich kenne nur die Servietten aus diesen Eisdielen, die so gar nicht funktionieren. Die,
ja.
die so gar keine Servietten sind.
Gar keine Daseinsberechtigung haben
eigentlich. Nee, aber ich finde das Thema so eigentlich so spannend, weil ich das bei dir das erste Mal so gehört habe. Und ich finde es irgendwie auch im zweiten Step total logisch. Aber wir haben auch viel mit Kunden zu tun. Die stellen mir gerade ein paar Gesichter vor, wenn ich denen irgendwann mal sage, so, das kostet dich jetzt 40 Cent.
Also, Servietten, ne? Erstmal Papierservietten hatten wir auch am Anfang, ne? Jede Serviette, die du nimmst, egal welche, kommt auch aus China. Egal ob nachhaltig oder fünfmal gedreht, egal von welchem Produzenten, ist alles Ware von weit weg und finden wir nicht so nachhaltig. So, deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Serviette haben, die wir nicht wegschmeißen, sondern wir benutzen. So, dann habe ich bei meinem Wäschemensch, das ist immer so, wenn die, so wie du nix, ne? So gucken mich meine Produzenten immer an, wenn ich mit so einer blöden Idee komme. Und ich habe den dann angequatscht, habe gesagt, hör mal zu, ich will Leinen haben, ne? Weil Leinen kommen ja hier aus der Ecke. Mach mir mal Leinenservietten. Dann hat der gesagt, ja, guck ich nach. Ne? Dann hat er gesagt, ja, eine Leinenserviette kostet dann 30 Euro. Da habe ich gesagt, nee, ich habe doch keine 30 Euro für eine Serviette. Denn, ne, die wasche ich dreimal, dann nimmt ein Koch die zum Putzen und dann kann ich die weg. Dann habe ich gesagt, nee, das ist zu teuer, wir brauchen was anderes. So, also habe ich dann überlegt, wie es weitergeht. Und wir sind dann, haben dann überlegt, ja, die normale Serviette kostet, wenn sie kommt, ne, kommt ja auch aus China.
7 Cent.
Ja, genau. Letztes Mal habe ich nachgefragt, 3 Cent.
Oder 3
ist wieder günstiger
oder
geworden.
Je nachdem, wie dick die sind. Naja, ja.
Genau, kostet halt 3 Cent, wenn du sie da kaufst. So, ne? Finde ich schwierig. 3 Cent ist immer so, wie kann ein Stück Stoff 3 Cent nur kosten? Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich habe gesagt, ich will das nicht. So, ich hätte gerne Biobaumwolle und ich hätte gerne, dass sie in Europa produziert wird. So, und dann hat er gesagt, nee, Sample gibt es nicht. Und alle Leute, die ich frage, lachen und legen auf. Mhm. Und dann hat das so 2-3 Jahre gedauert. Und dann hat er mich irgendwann angerufen und hat gesagt, ich habe jemanden, der das machen würde. So, dann habe ich gesagt, ja, und dann haben wir es durchskizziert, ne, mit Druck und dann kostet die jetzt 9 Euro das Stück.
Aber überleg mal, dass wenn man das nicht angeht und du am Anfang halt die Preisansage bekommen hast, ja, es kostet dann 30 Euro. Mhm. Also dann sieht man mal auch, wie Preise einfach zustande kommen, wenn man einfach mal nicht auf China zurückgreift. Ja, also wenn man einfach mal wirklich guckt, ich beziehe das jetzt mal hier irgendwie aus der Region und lass die Region mal noch Bayern sein, so ungefähr. Aber ja. Dann zahlst du für eine Serviette, die von einer deutschen Fachkraft wahrscheinlich gemacht wird, oder sagen wir mal nicht deutsche Fachkraft, sondern jemand, der hier in Deutschland arbeitet, unter den Bedingungen, die gesetzgebend einfach wirken müssen, kostet so eine Serviette dann 30 Euro.
Hm. Also, naja, auf wie viele Leute damit beschäftigt sind erstmal.
Alle müssen bezahlt werden.
Ja. Ich kann das noch nicht, aber ich höre mich mal um. Der kontaktiert, dann wird noch mal ein bisschen probiert. Da war wahrscheinlich auch nicht der erste gleich fein. Dann machen wir es noch mal.
Nee, wir waren erst außerhalb der EU tatsächlich. Wir waren erst in der Türkei. Und dann hatte jemand den ersten Schwung irgendwie da gemacht. Aber wir sind jetzt tatsächlich in Portugal. Ja. Und die Servietten kommen aus Portugal. Und wir wollen halt nehmen diese 40 Cent, damit wir den Stock uns leisten können. Ne? Also, dass das erhalten bleibt so. Und jeder Gast zahlt halt die 40 Cent, damit halt wirklich dieses Konstrukt, was wir uns überlegt, halt auch dabei bleibt, ne? Weil du verlierst jeden Tag Servietten.
Also was ist für dich tragbar? Weil jetzt hast du ja so eine Position, die du jetzt extra aufführst auf der Karte, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Ich habe das ja, wir haben gerade, bevor du gekommen bist, haben wir darüber gesprochen, ich habe nämlich diese Diskussion mal gehabt mit Brot. Mhm. Weil ich finde das auch immer so schwierig, solche Sachen extra zu berechnen. Und Brot ist ja hier im Allgemeinen immer für die Leute, die kennen das nicht, das ist gratis. Mhm. Aber jeder weiß, nichts ist umsonst. Mhm. So. Und bis mir dann irgendwann mal einfach das so ein bisschen zu viel wurde, weil ich natürlich auch so einen Anspruch hatte an das Brot, das soll auch schmecken, weil ich will nicht irgendwie so ein luftiges Mehl-Drecksbrot da irgendwie meinen Gästen vorsehen, soll das schmecken, also kostet es auch Geld nachher am Ende. Und dann siehst du halt irgendwie, dass du am Monatsende, wenn dein Laden läuft, im guten Monat, irgendwie 5.000 Euro für Brot ausgibst.
Richtig.
So, dann addierst du das mal hoch und dann wird dir bewusst, dass du im Jahr 60.000 Euro verschenkst.
Das ist a lot money.
Das ist einfach richtig, richtig viel Geld. So. Und dann sagst du, okay, das irgendwie müssen wir da, weil dann war nämlich die Thematik, dass ich mit dem Brot nicht zufrieden war, das wechseln wollte und dann wurde es noch teurer. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt auch so, dann berechnen wir das jetzt. So. Und das war wirklich nicht viel. Und ich habe einen Shitstorm bekommen von den Gästen, wie wir uns das denn überhaupt erlauben würden, Brot zu berechnen. Wo ich jetzt denke, du berechnest eine Serviette. Also
wir berechnen auch Brot.
Ja? Ja, danke. Ja.
Ich finde das. Aber wir berechnen Brot, weil ich finde immer Brot so kacke, wenn du das, also das hat sich ja auch geändert, ne? Früher hat man das Brot ja vorweg gegessen, damit man bloß satt ist. Ja. Aber ich finde, so, wenn man normal essen geht, dann braucht man nicht immer so Brot vorweg. So. Ich ärgere mich immer, weil ich glaub, dann kann ich nichts mehr essen von dem Leckeren und habe zu viel Brot gegessen.
Ja, aber ich glaube, dafür war das Brot früher da. Weil es gab ja so typische Restaurants, da gab es so ein Toastbrot meistens noch vorweg, weil die Nudelportionen so klein waren und irgendwie müssen wir den satt nach Hause kriegen. Das ist ja, aber das ist
das
ja
so? Eine andere, ja,
ja, ja, doch, sowas gab es schon früher.
Aber also du machst das noch immer
mit dem Brot? Ich mache das jetzt nicht mehr tatsächlich.
Weil du hast es wieder runtergenommen?
Reinen, aber nur wegen mir. Also nur, weil ich keinen Bock mehr hatte, auf diese E-Mails zu antworten. Mhm. Wenn Leute sich darüber beschweren, dass sie für 480 Euro gegessen haben und dass ihnen dann diese 1,90 Euro, was wir dann nachher fürs Brot genommen haben, lass es viel oder wenig sein, das fanden die unverschämt.
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass man da nicht als Gast automatisch auch für bezahlt. Eine Voraussetzung muss es aber haben, das muss gut sein. Und das ist, finde ich, als normaler ins Restaurant gehe oft ein Problem, dass sie mir da einfach so ein Pappmaché hinstellen.
Ich meine, guck mal hier. Damit zahlst du es schwierig, finde ich. Also bei uns musst du es auch extra bestellen, ne? Also du kriegst es nicht automatisch, du kriegst es nur, wenn du es haben willst.
Ja, ne? Ja, das ist aber total okay.
Und das aber das war, glaube ich, auch das Glück, dass ihr ein Restaurant aufgemacht habt und dann von Anfang an das so leben konntet. Und wenn du natürlich...
Haben wir geändert.
Habt ihr geändert?
Wir haben das genau wie du gehabt.
Ach, guck mal.
Wir haben dieselbe Einsicht gehabt und mein Geschäftspartner Frank hat gesagt, will ich nicht mehr. Wir streichen das sofort. Da habe ich gesagt, nee, lass mal doch mal drüber sprechen. Nee, das kannst du nicht vorstellen hier. Du weißt ja, samstags dann hier, ne, ich habe ja auch sehr unterschiedliche Gäste. Ne, auch viele internationale Gäste und auch viele ältere Gäste halt durch... irgendwie hier mein NDR-Visite kochen da so, ne? Und die sind das ja auch gewohnt, ne? Und ich muss auch sagen, in Bramfeld, oben auf Karlshöhe, kriegst du Brot. Umsonst.
Ist so, ne?
Okay. Ist wirklich so.
Ja, weil, guck mal hier, jetzt habe ich so ein neues Brot, ne? Das ist ein richtiges Sauerteigbrot, was ich jetzt hier auf dem Tisch stehen habe. Da zahle ich irgendwie für 280 Gramm oder so, ja genau das, da zahle ich für 280 Gramm, zahle ich 2,80 Euro oder so. Und überleg mal, davon brauche ich richtig viel.
Und das verschenkst du jetzt wieder.
Und im Moment, dir
das jetzt noch unter die Nase.
Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das, wie nennt man das so schön, in die Gerichte mit reinkalkuliert habe. Aber das kannst du eigentlich auch nicht. Du kannst eigentlich nichts in ein Gericht reinkalkulieren, was nicht direkt zum Gericht gehört. Das ist einfach schwierig.
Ich kenne dich jetzt aber auch schon eine ganze Weile. Ich glaube auch nicht, dass du das wirklich machst. Nicht, dass ich deine kaufmännischen Fähigkeiten unterschätze, aber du hast einfach nur gesagt...
Nee, nachher am Ende habe ich es ignoriert. Genau.
Genau. Dann habe ich keinen Bock drauf.
Genau.
Jetzt hier, nimm das Brot und ich schenke euch das und trotzdem ist es gut.
Genau.
Das habt ihr jetzt davon.
Weil du hast halt den eigenen Anspruch, weil ich selber esse gern mal so ein Stück Brot irgendwie zum Essen. Aber ich hasse es, wenn es irgendwie so ein dröges... billiges Mehlding ist. Was einfach, wo du sagst, oh nee, das ist nicht geil. Und hier, das hast du schön saftig. Das hat natürlich auch den Vorteil, du kannst nochmal aufbacken und so weiter und so fort. Schmeckt gut, ne?
Mhm, schön, gut.
Kann man machen. Aber ja, es kostet halt einen
Haufen Kohle. Wo du vorhin Lachs gesagt hast, ne? Wusstest du eigentlich, dass ich mal so eine Reise zum Lachs gemacht habe?
Ja, wusste ich.
Die Lachsindustrie hieß der Film. Wir haben uns dann mit allen möglichen Sachen mit Lachs beschäftigt.
Aber ihr wart in Norwegen, ne?
Ja, ja, wir waren in Norwegen und ich war ja auch unter Kontrolle des norwegischen Staates da. Mhm. Ne? Das war tatsächlich ein bisschen witzig, weil es gab kurz vorher einen Arte-Bericht über die Lachsindustrie, wo sehr schlimme Bilder gezeigt wurden. Also wo man wirklich so mit so Chemiefässern über diese Lachsfarmen wohl drüber gegangen ist. Und das ist alles im Film gelandet und danach hat der norwegische Staat gesagt, so, alle, die hier Filme über Lachs machen wollen, ich hatte immer zwei Leute neben mir, die immer geguckt haben, was ich so gesagt habe.
Aber wir können uns nicht vorstellen, was das für ein Wirtschaftszweig ist. Ne? Also
volle Kanne.
A, die Menge. Also wir können uns das im Kopf nicht vorstellen, wie viel Lachs da einfach verkauft wird in Norwegen und wie viel Geld da erwirtschaftet wird. Mhm. Und da sieht man eigentlich sehr, sehr gut den Nachteil, und das ist egal, ob es Fleisch ist oder Lachs. Also guck dir diese riesigen Rinderfarmen in Amerika, in Südamerika an. Wenn du so auf Masse gehst, dann hast du einfach nur noch, das ist nur noch Schadensvermeidung irgendwie. Also das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und die kriegen jetzt aber auch gerade die Klatsche dafür, ne? Weil diese Lachsläuse, die ja, für die ist das ja eine riesige Orgie da oben, die haben das zu spät erkannt oder haben es zu spät ernst genommen und jetzt werden die von diesen Lachsläusen so dramatisch zerstört da oben, sämtliche Farmen, die da oben in Norwegen sind, dass das gerade richtig in die Hose geht. Das ist auch ein Grund dafür, warum Preise so hochgegangen sind für Lachs. Die letzten 2-3 Jahre jetzt ungefähr.
Warum hast du die Reise gemacht? Warum bist du dahin?
Ja, ich wurde halt gefragt, ob ich mich mit dem Thema Lachs ein bisschen beschäftigen will. Dann habe ich gesagt, ja, finde ich ganz spannend. Und dann haben wir auf sehr viele Sachen geachtet. Ne? Also
wie oft konntest du denn nicht das sagen, was du sagen wolltest? Ganz oft wahrscheinlich.
Also ich muss erst mal sagen, als ich hingefahren bin, war ich tatsächlich überrascht, weil es nicht so schlimm war, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Okay.
Also die Besatzdichte fand ich nicht so schlimm. Mir war nicht bewusst, dass die Vegetarier sind inzwischen. Also die kriegen ja gar kein Fischfutter mehr, sondern die kriegen ja Rapsöl mit irgendwie, naja, den Karkassen von den toten Lachsen. Ja. So, du hast recht, es ist so, ne, wenn da so ein Lachssauger dann da die Lachse raussaugt aus diesem Becken, ne, das ist wirklich echt viel Fisch so. Das habe ich auch sehr negativ gesagt, so, weil ich fand es schon ganz schön krass, halt einfach so in, keine Ahnung, 100.000 Lachsen zu stehen. Ne, so. Mhm. Und das ist schon alles sehr durchgetaktet, sehr maschinell und so. Mir war das nicht bewusst, dass die gar keine Antibiotika mehr kriegen. Also mhm. der Zucht, wo wir waren, ne, die sind alle einzeln geimpft worden dann so, mit Hand.
Ist komplett verboten. Also wirklich, es gibt da keine, es gibt glaube ich gar keine Zucht mehr da oben. In Chile gibt es das noch, aber da oben, da werden gar keine Antibiotika mehr benutzt.
Ja, aber das war halt, ne, war halt auch positiv. Deswegen konnte ich jetzt nicht so einen ablassen und lästern so. Mhm. Und es war halt auch echt schön, ne? Also Lofoten mit Sonnenschein und dann irgendwie von rechts nach links so. Und die haben sich ja auch Mühe gegeben so. Und das war dann so okay, ne? Es war halt einfach viel Fisch. So, das ist so, muss man einfach, es ist einfach eine Industrie, Punkt. Da kann man nichts drüber tun. Das mit dem, wenn man dieses Etoxiquin noch ein bisschen näher betrachtet, das ist ja so ein Haltbarkeitsmittel. So,
für das Futter, ja, aber das. Weiß ich nicht, das sehe ich auch eher nüchtern, ne? Weil diese Futtermassen da, es ist ja einfach nur dazu, dass das Zeug nicht in Flammen aufgeht, oder? Oder wofür ist das?
Also Etoxiquin war eigentlich mal ein Mittel, um Reifen hart zu machen. Das darf man immer nicht vergessen so.
Oh, okay.
Man benutzt Etoxiquin, ist eigentlich auf allem, was du, wenn du aus Chile eine Birne kriegst, ne, ist da ein richtig dicker Etoxiquin-Mantel drumherum, um die zu schützen, dass da keine Luft rankommt und so, dass die einfach nicht reift, sondern dass die schön...
Das ist das, weshalb Mutti immer gesagt hat, wasch den Apfel ab.
Das ist einer der Gründe, ja. Nicht nur der einzige, aber einer der
Schellack.
Gründe.
Das ist nicht mal, ich dachte immer, das ist Schellack, irgendwie diese Milben-Scheiße oder was man darum geschmiert hat.
Ja, da sind viele Sachen jetzt drumherum, aber als wir diesen Film gedreht haben, ging es halt darum, okay, ne? Wie sind die Werte und wo kommen die her? Und durch dieses Futter, das setzt sich tatsächlich in deinem Bindegewebe ab, ne? Mhm. So, das ist da halt drin und wir haben dann halt Proben genommen und da waren... Davon auch nicht vergessen, ne? Die Etoxiquin-Werte für Gemüse sind halt so in der EU, also so auf dem Mittel. Mhm. Und die Etoxiquin-Werte, die erlaubt sind für Lachs, sind halt so.
Okay.
So, und dann sagst du, warum ist das denn so? Ja. Und dann sagst du halt, naja, Norwegen hat dann in den Abstimmungen ein bisschen öfter die Hand gehoben und gesagt, so, das ist unser Wirtschaftszweig, ne? Und das ist dann halt so, also jede Industrie bevorteilt halt immer so ein bisschen die, die es machen, damit sie einfacher wirtschaften können. Aber die Werte, die in dem Lachs drin waren, sind halt in Gemüse verboten.
Okay.
So, das ist so, muss man.
Das ist ja irgendwie auch krass.
Ist es.
Oh, ich glaube, das Lachs, glaube ich, nicht das einzige Lebensmittel, wo manche Sachen doch höher dosiert werden dürfen als bei anderen Sachen. Gerade wenn du die EU verlässt. Also die EU ist ja extrem streng noch, was ihre Lebensmittel angeht. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass wir zum Beispiel nicht diese amerikanischen Produkte, die ja teilweise ganz, ganz krass sind, was das angeht mit Zusatzstoffen, die dürfen hier gar nicht auf dem Markt sein. Ich hoffe, es wird sich auch nicht ändern.
Weißt du, was ich gerade gelernt habe? Ich habe mich ja mit Käse beschäftigt, ne? Und Rohmilchkäse kann man ja immer mit Schale essen. Mhm. Also, ne? So soll man sogar, ne, weil der Käser sagt, da ist ja die Seele des Käses drin.
Ich war bei Thilo letzte Woche oben, bei Backensholz. Warst du bei Thilo?
War ich auch schon mal, ja. Okay. Aber da kannst du viel seine Käse kannst du alle essen.
Ja, genau.
Und dann gibt's ja Käse, das wusste ich auch noch nicht, also konventionelle meistens, bei Bios ist das verboten, die mit Antibiotika behandelt sind. Und zwar nicht bei der Herstellung, sondern die machen den Käse, schmieren den mit Antibiotika ein und machen dann so eine Plastikhülle noch drumherum. Und jeder weiß ja, dass man Plastik abschneidet, ne? Aber wusstest du, dass wenn dem Käse Antibiotika hat, dass man dann einen Finger breit von dem Käse unbedingt noch abschneiden soll? Weil empfohlen wird, das hier von der Ernährungskommission, weil das Antibiotika, was oben drauf ist, sich halt so weit in den Käse reinsetzt.
Ja, das halbe Käse weg.
Ja, der halbe nicht, aber
schon
geht so, ne? Gouda gut und günstig, da ist das zum Beispiel so, ne? Witzig, das steht aber sogar auf der Verpackung drauf, ne? Also das Antibiotikum, was dafür benutzt wurde, das heißt dann, keine Ahnung, wie es heißt, aber es steht dann als Wort sogar noch drauf.
Das heißt,
wenn ich auch kein Schwein.
Wenn ich mir mein leckeres Abendkäsebrötchen mache und habe dann diese geschnittene Gouda-Scheibe, dann muss ich das Messer viel weiter in der Mitte ansetzen. Und
nur wenn auf der Rückseite drauf steht, dass der Antibiotika hat, ja.
Warum hat er das denn überhaupt? Warum darf der das immer? Warum?
Damit sich da kein Schimmelpilz, weil der Käse so schnell hergestellt wird, das ist ja kein natürliches Verfahren, sondern man will ja schnell Ware haben, die man verkaufen kann. Und dann kann sich da Schimmel draufsetzen. Und das sind ja so Mengen, die da durchgeheizt werden.
Und schlechter Schimmel. Also generell, wenn du jetzt Thilo vom Backensholz fragst, welchen Schimmel kannst du essen, dann sagt er, bei mir alle. So, aber die nicht. Nee,
richtig. Nachhaltig. Ist nachhaltiges Essen teuer?
Nee. Gut. Lecker.
Das hört sich immer so böse an. Ich finde, das Gegenteil, das spiegelt das mir wieder. Ich finde, teuer ist auch wertig, während billig für mich ganz klar sagt, dass es nichts wert ist.
Also ich finde, teuer ist ja immer so ein schwieriger Begriff. Also ich finde, wenn du jetzt eine billige Salami kaufst, die aber scheiße schmeckt, dann hast du ja auch teuer gekauft, weil du sie nicht isst. So, ja. Also
Da gehen wir mal über den Berg.
Ja, aber ja, du hast recht. Genau. Man kann sich bildlich auch gut merken. So. Da liegt diese Salami immer im Kühlschrank die ganze Zeit. Keiner isst sie.
Ja, dann schmeißt du sie weg. Das ist dann halt viel, viel teurer.
Könnte von meiner Mutter sein.
Denkst du, also ich denke, dass wir da immer noch so ein kulturelles Problem haben, was Essen angeht. Und ich merke das immer, es ändert sich ganz, ganz langsam. Aber der Fokus, Geld jetzt für Essen auszugeben, ist irgendwie immer noch nicht so da. Also dieses Selige, sag ich mal, weil ich esse zum Beispiel sehr, sehr gerne und ich gehe auch gerne essen oder koche auch gerne zu Hause. Und wenn du einmal gut gegessen hast, dann willst du immer gut essen. Also ich habe ja schlechte Laune, wenn ich irgendwie mal ein Fleisch bekomme, was einfach nicht geil ist. Also du schmeckst das Leid ja immer. Also,
ich bin mit meiner Frau zweimal im Jahr in Portugal beruflich unterwegs und da sehe ich die Unterschiede zu Deutschland, dass die Leute da essen, um auch gesellig zu sein, achten da, also es gibt auch andere Ecken, aber da, wo wir dann sind, die achten drauf, dass es was Schönes ist, was Leckeres ist, die zelebrieren das und viele Deutschen essen, weil sie irgendwie satt werden müssen.
Genau, das ist auch das, was ich oft so sehe.
Ich glaube, wir haben halt ein großes Problem immer noch. Wenn du nachhaltig gesunde Lebensmittel essen willst, mit gutem Geschmack, kommst du da schwierig heran, weil du musst suchen, wo sie sind. Und wenn du jetzt zu mir kommst, ne, dein Einkauf ist auch nicht günstig bei mir so. Weil wir haben ganz normal Gemüse und so, ne? Da sind wir auch günstiger als die auf dem Wochenmarkt oder günstiger als im Bioladen. Aber wir haben halt sonst viele Manufakturprodukte, wie der Senf von Senf Pauli jetzt, ne? Der ist halt einfach handwerklich hergestellt so. Und die meisten Produkte, die wir kaufen sonst aus dem Supermarkt, ne, ist ja viel Convenience und vorbereitet, ne, sind halt industriell hergestellte. Also nicht von Menschen, sondern von Maschinen. Und das macht einen riesengroßen Punkt so. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch versucht, gerade unsere eingemachten Sachen, einfach mal jemanden zu finden, der uns 1000 Gläser von unserem Gulasch nach unserer Rezeptur produzieren kann. Diesen Mittelstand, ne, in diesem Genre gibt es nicht. Es gibt die Großen, ne? Ich habe ganz viele gefunden, die gesagt haben, so easy, wart ihr 30.000 Gläser? Ich so, nein, habe ich keinen Platz mehr für Gäste. Oder ich finde jemanden, der sagt, naja, ich mache dir 100. Dann kostet mein Gulasch aber auch direkt wieder irgendwie 12,90 Euro oder 14,50 Euro oder keine Ahnung was für 400 Milliliter.
Diese Mittelschicht, das ist ein Problem. Das ist verschwunden. Das verschwindet auch immer mehr. Also ich kann jetzt auch davon reden, gerade hier bei mir, wenn wir uns den Fischmarkt mal hier unten angucken, die Vielfalt an Händlern, die wir als ich angefangen habe, vor 20 Jahren, war viel größer. Die Namen, die Schilder, die hier unten an der Wand hingen, die waren viel mehr. Es gibt nicht mehr so viele und wenn ich jetzt noch sehe, wo du noch deinen Fisch kaufen kannst und das ist bei Weitem nicht mehr so viele und es kommt auch keiner mehr nach. Also diese Arbeit will ja auch keiner mehr machen. Also wer macht noch Gläser? Also wer von den jungen Leuten, außer der hat irgendwie wirklich so eine, ich sag mal, eine künstlerische Ader in sich und sagt, ich will Glasbläser, aber dann sind wir wieder bei dem, der noch 5 Gläser im Monat schafft, weil es dann irgendwie komplett ausartet. Aber mal so einen Handwerksberuf zu machen, das verschwindet wirklich total. Und das ist wirklich ein Problem. Und da entstehen dann noch die Preise. Also,
aber wie und warum haben sich die Preise denn so verändert? Weil das ganze Nachhaltige, das gab es ja auch schon mal, aber
Ja, aber wir haben uns ja sehr dahin entwickelt, dass es alles billiger werden muss. Also die Leute, die satt sind, die sind auch ruhig. So, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Politik, die immer dahinter steht. Das ist
wieder so, der könnte wieder von meiner Mutter sein.
Also die Herausforderung ist ja wirklich, du hast es jetzt wirklich, also Corona war ein bestes Beispiel, da haben alle Leute richtig viel Geld für Lebensmittel ausgegeben. Und alle, die in unserem Netzwerk sind, und das sind über 200 Produzenten, ne, haben alle den Schritt gemacht, der nächste Wochenmarkt stand noch dazu und 3 Leute eingestellt, neue Anlage gebaut, ne, weil alle jetzt gedacht haben, so jetzt haben sie es begriffen, jetzt wissen sie, was gute Produkte sind.
Jetzt muss ich mich gesund ernähren, weil ich muss was für meine Gesundheit tun, weil sie permanent damit sich befassen mussten, dass sie krank werden können und so. Also mussten sie ihren Körper auch jetzt was Gutes tun, aber das ist alles schon wieder weg, oder?
Das ist halt leider dadurch, dass ne, durch den Krieg, wie gesagt, alle haben Schiss, dass unser Wohlstand irgendwie flöten geht und haben alle gedacht, so jetzt sind wir mal prophylaktisch und fangen mal ordentlich an zu sparen. Sonst sind alle in die Supermärkte nur noch gerannt. So. Und du kannst jedem, also wir haben so viele Wunden uns jetzt geleckt in unserem Netzwerk, weil der eine hier, der andere da so. Wir haben vor kurzem den Käsemarkt veranstaltet bei uns, ne? Sind jetzt letztes Jahr, sind glaube ich locker 5 Käsereien verschwunden, weil die einfach keinen Bock mehr hatten. So. Mhm. Also, ne, ja, Nachfolger nicht da manchmal, ne? Oder einige haben halt gesagt, so, ja, okay, ey, die Molkerei hat gesagt, sie nimmt meine Schafs mich nicht mehr, weil sie jemand anders gefunden hat in Polen, der sie günstiger für mich macht. Mhm. Der Vertrag ist ausgelaufen, ich habe niemanden, der, also höre ich jetzt auf, also was soll ich machen? Ich finde niemanden, der so viel Schafsmilch nimmt.
Feierabend, ja. Und was ich auch so merke jetzt, bestes Beispiel ist die einfach so, die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen. Mhm. Pass auf, wir machen das
hier. Du sagst das ja richtig erschrocken.
Naja, also ich war, wann haben wir angefangen mit Podcasts? Und wie oft habe ich gesagt, oh nee, ich habe da gar keinen Bock drauf. So, ne? Und Inga hat dann immer gesagt, komm, mach das mal und das ist gut. Und wir müssen ein bisschen Marketing, ein bisschen Kommunikation nach außen und sowas. Also ich würde mal sagen, vor 50 Jahren hast du für deine Produkte bei weitem nicht dieses Marketing betrieben wie heute.
Ja.
Und genauso haben auch die, ich komme ja aus Sachsen gebürtig, und wenn ich da in den Kaufladen gegangen bin, da gab es gar keine Werbung. Mhm. Also da waren einfach ein paar Produkte da und dann war das Thema gut. Und jetzt gibt es ja ein Marketing-Etat von Millionen von Euro, die müssen wir auch alle mitbezahlen, weil wir alle irgendwie permanent auch irgendwie beschallert werden wollen mit Sachen, die irgendwie in sind und cool sind und trendy sind. Und das sind auch alles so Sachen, die Preise auch so für Sachen, die eigentlich nichts kosten sollten oder nichts kosten müssen, sind mittlerweile doch teuer.
So. Was sind denn eurer Meinung nach die häufigsten Missverständnisse so der Endverbraucher? Worauf falle ich als erstes herein?
Also auf Marketing.
Einmal schon darauf, wenn ich im Supermarkt bin und eine Bio-Verpackung sehe. Ich suche jetzt so ein paar Punkte, wo ich mich selbst mal oder wo wir auch den Hörern mal sagen können, achtet da mal kurz drauf, das muss nicht alles so sein, wie es da so ist. Was gibt es da für Punkte, um das einfach?
Einfach gibt es da nicht so. Du fällst hundertprozentig auf irgendwelches Marketing gerade rein, weil halt alle gerade auf diesem Biotrend sind. So.
Ja.
So, und irgendwann sagst du dir dann so, warum soll ich einen Samstag so früh aufstehen und auf den Markt gehen? So, ich kann ja auch alles irgendwie hier im Edeka um die Ecke kaufen. Mhm. Der hat ja jetzt auch Bio. So, dann ist ja mein Nachhaltigkeits- kann ich ja irgendwie lieber noch eine Runde noch laufen gehen oder so.
Aber
ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Aber das ist leider, das ist halt, du musst dahinter gucken. So. Und das ist leider Arbeit so. Das ist Arbeit, sich einmal das genauer anzugucken und zu gucken, ja, wo kommt das Bio denn jetzt her? So. Oder was ist es jetzt genau für ein Produkt? Oder das ist schon, sollte man tun.
Aber du hast ja die Möglichkeit, dich schlau zu machen. Also ich glaube, es ist aufgrund dann wieder des Marketings, beziehungsweise Leute wie Thomas oder auch ich jetzt mit mir mal im Podcast, wir haben ja auch noch schon viel über Fisch gesprochen, wo wir erklärt haben, worauf musst du achten? Ja, am Ende musst du zu jemandem hingehen, der einfach Ahnung davon hat. Mhm. So, du kannst einfach davon ausgehen, dass ein Vollsortimentler, der dir von der Unterwäsche bis zur Banane alles verkaufen kann, der hat von nichts eine Ahnung. Wie soll er auch? Also wie soll er von 30.000 Produkten irgendwie nur ansatzweise von irgendwas spezialisiert eine Ahnung haben? Mhm. Also gehe ich zu einem Fleischer, wenn ich Fleisch haben möchte. Oder ich gehe zu einem, wie nennt man euch?
Ja, was sind wir?
Was seid ihr überhaupt?
Was sind wir eigentlich? Einfach gehst du zum Homkök. So.
Gehst du Homkök, wenn du
1, 2 oder 3,
egal. Genau. Ja, oder gehst zum Fischmann, wenn du Fisch kaufen willst. Und da musst du am Ende hoffen und vertrauen, dass der dir wenigstens, wenn er dir auch gute Geschichten erzählen kann, das vernünftige Zeug gibt. Man muss sich halt schlau machen, oder? So wie Thomas sagt, du machst es dir halt leicht, gehst in den Supermarkt und kaufst alles. Die meisten haben ja auch, muss man ja auch sagen, ist ja auch, bei uns ist das der Job. Also bei deinem Job ist es ja nachhaltig, biologisch, regional dein Konzept zu verfolgen. Also beschäftigst du dich damit. Als Otto-Normalverbraucher, der morgens um 8 zur Arbeit läuft und dann nach 17 Uhr nach Hause kommt und dann noch mit seiner Frau und seinem Kind und blablabla, dann hast du nicht gesehen. Nachher am Ende, wenn du dem jetzt noch sagst, er soll sich noch mal eine Stunde damit beschäftigen, jede Woche, wo er einkaufen geht und was er einkauft, ist tatsächlich zu viel verlangt. Aber im Grunde müsste man das machen, wenn man das will.
Gibt es bei euch gerade aktuell so ein paar Projekte in Sachen Nachhaltigkeit? Also bei dir ist das Projekt Nachhaltigkeit, glaube ich, so.
Es gibt immer wieder neue Projekte.
Ja. Aktuell gibt es irgendwas, wo man sagt, so, das steht gerade an?
Ja, ich war ja in Barcelona dieses Jahr bei IPNLF, aber das ist, wenig lokal. Das Problem ist, wenn du im Fisch Nachhaltigkeit leben willst, hast du sehr, sehr wenig Möglichkeiten, weil die Industrie sehr, sehr groß ist. Und du als Händler, so wie ich es bin, kannst eigentlich kaum Einfluss darauf nehmen. Was kann ich machen? Ich kann gucken, von welchem Boot ich kaufe. Das kann ich einigermaßen sehen. Und somit kann ich gucken, welche Fangmethodik hat er genutzt. So, das ist so das, was ich einigermaßen beeinflussen kann.
Ja, das sagst du jetzt so ein bisschen nebenbei. Wir waren mit dir in Norwegen und das war jetzt ja keine Urlaubsreise. Du hast schon sehr genau drauf geachtet, von wem du wolltest den Menschen sehen, mit dem du sonst telefoniert hast.
Das war eine ganz andere Geschichte. Das ist ja nochmal was, das ist ja...
Aber da ging es ja auch um Qualität und ist es wirklich so, wie ich es vertreten kann?
Aber bei Fisch ist es wirklich schwierig. Also bei Fisch ist es wirklich so, dass ich immer, auch schon bevor wir darüber gesprochen haben, schon immer diesen nachhaltigen Gedanken gelebt habe. Also gerade wenn es um die Größe der Fische ging, dass man halt keine Kleinfische hat. Also ich kann zum Beispiel bis heute nicht verstehen, wie ein Kabeljaufilet von 20 Zentimetern ein MSC-Siegel haben kann. Mhm. Also das Vieh hat sich noch nicht mal fortgepflanzt. Das bezeugt halt nur, dass die Fangmethodik eventuell nachhaltig war. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Aber ich als Händler, als kleiner Händler, habe wenig Einfluss, weil auch die Fangmethoden, die werden ja schon gut geregelt. Also wir sehen es ja jetzt auch, Krabbenfleisch ist ja so teuer wie Gold geworden. Bodenschleppnetze und so, das Thema ist ja auch durch. Und wie macht man das? Man kann halt Nordseekrabben fast nur vernünftig mit Schleppnetzen, Bodenschleppnetzen fangen. Du könntest natürlich noch Reusen und Fallen jetzt stellen, wie man es in Norwegen macht mit diesen Pandalus borealis, also diese Krabbe von da. Aber dann keiner will für eine ungepulte Krabbe 80 Euro zahlen. Ne? Das ist das Ding.
Okay, das war jetzt eine, Achtung, Wortspiel, nachhaltige Stunde, die wir hier hinter uns haben.
Haben wir schon eine Stunde?
Ist das eine Stunde? Das war eine Stunde, ja.
Wollen wir schon Schluss machen?
Oder nein, nicht? Müsst ihr nicht. Ich habe jetzt hier tatsächlich mal, wollt ihr noch etwas zum Schluss loswerden? Aber ich streiche das mal durch, das Wort Schluss. Ach, warte mal, ich streiche das mal durch. Wollt ihr noch was loswerden?
Also, neues Projekt, hast du gesagt, ne?
Ist was am Start?
Sind immer viele Sachen am Start, aber ich habe eine Sache, die ich jetzt gerne, was ich tatsächlich sehr gut finde und was ich auch in unserer lieben Hansestadt so mag, ne? Manchmal ist es ja so, dass aus dem heiteren Nichts sich in dieser Stadt so ein paar Sachen, die sich so eingegroovt haben, auch so im städtischen Bereich so mal irgendwie so eingrooven in eine Richtung, die für uns auch mal ganz gut ist. Und wir haben ja seit letztem Jahr, hat die Stadt gesagt, sie möchte was für ihre Food-Produzenten und auch für ihre Restaurants, die mit regionalen Lebensmitteln arbeiten, was tun.
Ist das so?
Jetzt haben wir ein Food-Festival. Dieses Open-Mouth-Food-Festival, das letztes Jahr das erste Mal stattgefunden hat. Mhm. Sehr holprig. Findet dieses Jahr aber wieder statt. Naja, es war das erste Mal so und relativ kurzfristig. Findet dieses Jahr wieder statt vom 12. bis zum 15. September und es dreht sich da alles um das Thema Lebensmittel, Food, was verkaufen, was essen, Veranstaltungen machen und das ist tatsächlich großartig, dass diese...
Bist du mit Veranstalter oder was machst du?
Also wir machen Veranstaltungen. Es ist immer so, der Dachmantel ist so, die Stadt sagt, gib uns deine Veranstaltung. Du kannst dich auf der Open-Mouth-Seite auch zum Beispiel mit einem Abend hier bei dir im Restaurant bewerben, ne? Und sagen, okay, hey, mein Fischproduzent kommt vorbei. Also es geht immer so ein bisschen wirklich nicht um, hey, komm zu mir essen, das ist zu stumpf, sondern schon so ein bisschen, ne, warum mache ich das hier eigentlich? Was ist besonders? Ne? Oder was sind die besonderen Sachen, die du erleben kannst? Oder wir machen nur ganz die Verarbeitung oder irgendwie so Thema. Und dann hast du den großen Vorteil, dass Hamburg Tourismus das für dich halt auch bewirbt.
Okay.
Und nicht nur auf allen Litfaßsäulen in der Stadt, in allen U-Bahnen und S-Bahnen, sondern auch außerhalb von Hamburg, dass man halt endlich mal, Hamburg steht ja sonst immer nur für so Groß-Events. Einige sind ja schön, einige sind nicht so schön. Und ich finde es mal schön, so ein anderes Thema zu haben. Und jetzt gerade, wenn sich Hamburg, was ja eigentlich sonst früher nie so viel für Lebensmittelproduzierende und auch gerade lebensmittelverarbeitende Gewerbe getan hat, jetzt sagt, okay, wir wollen, finde ich, kann man das ein bisschen ausfeiern. Da habe ich richtig Bock drauf.
Klar, das muss man wirklich.
Das ist interessant. Ich finde immer, dass diese Veranstaltung, gerade wenn sie so unter einem gewissen Leitfaden wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder sowas auch laufen, ich finde, dass die immer so ein bisschen verkapselt sind. Ich als Außenstehender, ich bin ja selten auf solchen Veranstaltungen, weiß gar nicht warum, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die sowas machen, auch irgendwie gerne so unter sich bleiben wollen, so eine Exklusivität leben. Ich weiß aber nicht, warum das so ist, aber das ist so mein Eindruck manchmal. Ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal so gesehen habe. Die sind immer so unzugänglich von außen, aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck. Also
nee, eigentlich kann ich dir sagen, ist gerade in dieser Bewegung ist sehr viel Fahrt, weil es sehr viele junge Leute auch sind, die jetzt gerade so Bock haben auf so also ich sehe das so ein bisschen, du hast ja vorhin gesagt, so, ne, manchmal ist das schwierig, dass Leute nachkommen und die Arbeit machen wollen. Es gibt aber auch so andere Bewegungen gerade, wo sich so Leute wirklich so zusammenschließen, um den Bauernhof neu zu betreiben. Okay. Mit auch so Techniken, Agroforst und ne, das verstehe ich auch immer nur die Hälfte, aber es ist halt sehr, sehr spannend, sich mit denen zu unterhalten, wie die halt so die Gesellschaft auch denken. Die denken ja nicht nur ihren Betrieb, sondern die denken ja auch weiter. Und das sind sehr offene Menschen und es sind auch vor allem viele. Also ich war jetzt letztes Jahr im Sommer bei so einem Treffen von einer Gruppe, die heißt die Gemeinschaft. Das sind so Berliner Produzenten und Restaurants. Mhm. Die haben sich zusammengetan. Es war auf so einem Bauernhof und wir haben dann so, weiß ich nicht, saßen in der Scheune und haben darüber gesprochen, wie es ist, Kichererbsen in Brandenburg anzubauen, was die Herausforderungen sind und dass es zu viel Dürre gibt und die Erbse funktioniert bald nicht mehr. Und war super bunt gemischte Truppe und es war wirklich gut. Und zwar so zwei Tage am Stück, nur so kleine Gruppen, wo man quatschen kann, so ein bisschen draußen, ein bisschen Kaffee trinken, zusammen kochen. Und da waren, keine Ahnung, 250 Leute, die sich nur um dieses Thema gedreht haben. Das war schon fetzig.
Aber es ist dann schon doch eher auch für Erzeuger und so, ne? Also für
Restaurants auch.
Okay, also Leute, die sich direkt damit beschäftigen dann eher, ne? Also gar nicht mal für den Endverbraucher, der da so mal mithören kann oder so, weil die müssen ja nachher auch die Ware eigentlich kaufen. Ne?
Ja, schon, aber es ging eher so, das Ziel war Netzwerk. Ne?
Netzwerken,
okay. Netzwerk, Austausch, was kann man machen? Für dich wäre so ein Ausflug auch super, weil ne, es geht ja, muss ja nicht direkt um Fisch gehen, ne? Geht ja vielleicht um drei Ecken um Fisch. So, dass es jetzt, weiß ich nicht, am Schalsee ganz plötzlich eine Produktion gibt, der Wollhandkrabben produziert. Das ist jetzt Quatsch, ja, aber ne, so manchmal weißt du immer, du checkst ja manchmal gar nicht so, wie schnell das geht. Und dann kommt plötzlich einer her, der macht ein super tolles Produkt.
Ja, ist richtig.
So, und also wir haben hier zum Beispiel in der Stadt jetzt, habe ich gerade jemanden kennengelernt, der macht jetzt frischen Tempeh.
Was ist das?
Tempeh sind ja eigentlich Sojabohnen und alle kennen ja Tofu, ne? Mhm. Und Tempeh ist ja so ein bisschen anderer asiatischer Raum, wo der die Sojabohne verschimmelt wird. Also ist eigentlich so wie so ein Sojabohnenkäse, sag ich mal. Ne?
Okay.
Den schneidest du klein, brätst den und dann hast du was Würziges, Proteinreiches, was so leichte Fleischaromen hat, ne?
Ja, nicht meine Stärke.
Ja. Tempeh, ne? Und Tempeh. Der macht es frisch aus, also der macht die frische Verschimmelung, aber nicht von Sojabohnen, sondern von regionalen Hülsenfrüchten. Also Linsen, Buchweizen, Kichererbsen von hier aus Niedersachsen, also wirklich aus regionalen Produkten. Und das Produkt, wenn du das probierst, ist total anders. Hm. Wir hatten den jetzt bei uns auf der Messe, ne? Die haben sich richtig geschubst, um erstens die Geschichte zu hören, um das Produkt zu sehen, weil es total anders aussieht als das, was man kennt. Also es ist wirklich ein ganz anderes Produkt. Und dann hat er es dann verkosten lassen und der hat wahnsinnig viel verkauft davon auch. Und sowas finde ich ja spannend. Sowas ist für dich ja auch mal spannend. Mhm. Weißt du, um einfach mal, ist ja nur wurscht, ob wir jetzt Business machen direkt, aber ich finde sowas so für den Kopf, ne? Ist also, ja immer so, ist ja für den Kopf ganz cool, wenn du mal was Neues hörst und weißt, wie die das machen.
Ich seh dich gerade ganz woanders. Ich sehe dich gerade in so einer, in der Schule. Das müsste ein Schulfach werden, was du hier zelebrierst. Ja. Ich weiß, dass du da eh so ziemlich aktiv bist, aber sowas, finde ich, gehört mal wirklich in die Schule als Fach Ernährung. Gibt's das? Oder gesunde Ernährung?
Ich glaube, es wäre sogar super einfach, das umzusetzen, weil wir können auf viele Sachen in der Schule verzichten. Und da wirklich den Kindern vielleicht über ein, zwei Jahre da mal was...
Aber du, A, ist deine Art natürlich auch toll, wie du es erzählst, was du für ein Fachwissen da hast. Und wenn man das auch noch wirklich direkt machen kann, also das stelle ich mir super interessant vor. Mhm. Und da würde man ja...
Schule ist aber schwierig, ich meine.
Ja, ist es ja auch.
Vor allem, aber welches Alter willst du ansprechen?
Ja, yeah, also ein Alter, Schule, Kinder geht... Also wir machen jede Woche ja eine Schnippeldisco. Habt ihr schon mal Schnippeldisco gehört?
Ja,
dauernd.
Ja, also keine Ahnung, ne? Schnippeldisco ist so eine Idee von der Slow Food gewesen mal, um Jugendliche und Kinder an gute Ernährung ranzubringen. Mhm. Und die kommen zu uns, immer jede Woche eine Schulklasse. Wir haben dann so einen Tisch aufgebaut, da ist das Gemüse drauf, ne? Dann fragen wir die, ne? Wo wächst die Kartoffel, wo die Zwiebel, wo die Bohne.
Oha.
Dann machen die Bestimmung. Aber ich sage dir, die Schulklassen, die zu uns kommen, haben fast alle einen Schulgarten. Okay. Und die wissen das tatsächlich inzwischen. Also die sind wirklich, was die letzten Jahre passiert ist, also ich kann nur jeder Schule empfehlen, macht einen Schulgarten, danach sind die Kinder da Plätscher. Und dann kochen wir mit denen. Mhm. Schnibbeln die und dann kochen wir da so einen Eintopf und dann läuft ganz furchtbare Disco-Musik zwischendrin, damit die Kinder sich austoben können. Und danach wird das Ganze, wenn es fertig gekocht ist, dann decken wir einen Tisch und essen zusammen. Und alleine diese 2,5 Stunden bringen diesen Kids echt super viel.
Ja, das glaube ich.
Weil endlich mal, manchmal sind leider die Eltern das Problem, ne? Dass die keinen Bock haben, mit den Kindern zu kochen. Und so. Und
dann gar nicht kochen können. Also.
Ja, aber kochen können, komm. Was willst du denn kochen können? Tomate schneiden, Zwiebel drauf, Essigöl, bisschen Senf, Salz, Pfeffer, fertig. Hast du schon was gekocht? Das kann jeder.
Ja, ich habe es neulich aber gesehen, es gibt so fertige Kindernahrung, auch Spaghetti Bolognese von Hip natürlich. So, wo ich auch denke, das ist ja jetzt die totale Elternverblödung.
Das ja, kann ja nicht sein, dass das muss wieder, sagt jeder für sich. Ne? Aber ja, also Ernährung ist, glaube ich, in Hamburg, ich hoffe, dass es weiter so geht. Es wird aktuell mehr Geld für Essen ausgegeben, so im Schnitt. Ich, in der Entwicklung, wenn ich jetzt zurückgucke, ist es schon so, dass ein Fokus da ist, aber es wird immer mehr entweder richtig, richtig billig oder teuer. Also es gibt ja dieses Mittelding irgendwie vernünftig irgendwie nicht mehr so richtig.
Und schwierig.
Das ist wirklich schwierig, ja. Und das wird es auch so schnell nicht bleiben. Also so schnell nicht ändern, denke ich mal.
Ich traue mich das nicht zu fragen, aber ich will das einfach fragen. Wann wart ihr das letzte Mal bei McDonald's? Zum Essen? Oh. Thomas, warst du überhaupt schon mal irgendwann?
Ich war tatsächlich nach dem Festival mal bei McDonald's, weil meine Gang dahin wollte. Und habe dann Chicken McNuggets, glaube ich, gegessen und Pommes.
Und die waren?
Ja, es war okay. Aber was mich tatsächlich super genervt hat, also auf dem Festival isst du ja auch nicht so vernünftig immer nur, ne? Und ich hatte echt Knast. Ich hatte richtig Hunger. Ja,
du bist nicht satt von dem Zeug, ne?
Ja, ich war satt. Aber so 10 Minuten später,
ja,
auf der Autobahn wieder, habe ich gedacht so, hä?
Ja, die Luft. Hä? Ich war bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr bei McDonald's.
Aber du warst auch schon mal da.
Ich war da, ja. Ich war warum früher ein Big Mac-Favorit.
Bitte?
Wann warst du denn das letzte Mal da?
Warum guckst du mir jetzt auf den Bauch?
Ja, vielleicht.
Ja. Nee, ich bin kein Regelmäßiger, aber ich möchte mich da auch nicht für schämen.
Aber bei denen sehen wir auch gerade ganz gut wieder das Thema Marketing, ne? Weil McDonald's ist auf einmal grün, ne? Also da ist jetzt alles grün und es gibt jetzt so einen veganen Burger, glaube ich, auch. Und also so generell vegane Buns. Und
überhaupt gerade.
Die machen das bestimmt nicht, weil sie jetzt die Welt verbessern wollen.
Nee, und man merkt ja generell in dem Marketing jetzt die größte Sportveranstaltung in Europa, die Fußball-Europameisterschaft steht an, Coca-Cola ist der Hauptsponsor, McDonald's ist der Haupt. Also alles eigentlich, was ungesund ist, treibt das alles mit an.
Aber sag mir mal, warum du hingehst.
Zu McDonald's?
Ja. Yeah. Wegen schnell oder wegen weil gewohnt? Nee, oder
ich
muss
gestehen, dass ich habe da manchmal so einen Janker drauf. Ich finde es manchmal auch geil zu essen tatsächlich.
Also Zucker, es ist selten. Das ist diese Zucker.
So genau,
Zucker
das ist Fettsucht. So wie ich auch. Ich
aber du kannst auch in einen guten Burgerladen gehen. Das ist auch geil.
Naja, Zucker, das geil manchmal Fett. Will ich das haben im Auto, dann sitze ich in meinem Caddy und packe das aus, habe die Pommes auf dem Schoß und beiß rein und so. Das ist auch so ein bisschen Feeling, finde ich, ja.
Ja.
Und das Wissen, das schnelle Sattwerden, das Wissen auch, wenn wir auf Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs sind, ich weiß, der schmeckt da genau wie da. Ich weiß sofort, was ich kriege, ich weiß, wie warm das Ding ist und haus mir rein. Aber das ist jetzt nicht Montag, Mittwoch, Freitag, das ist passiert bei mir auch, keine Ahnung.
Jeder Donnerstag. Dreimal
mehr. Ich kann es nicht mehr, weil Fleisch, ich kann dieses Fleisch einfach nicht mehr essen, weil das für mich einfach nicht mehr, ich mag es nicht mehr essen. Genauso wie ich vor einem Jahr mal das letzte Mal bei Lieferando bestellt habe, bei einem Asia-Quick, einfach nur, weil ich dachte, komm, scheiß drauf. Und dann so eine Ente süß-sauer da bestellt habe. Und ich habe beim Essen, habe ich so das Leid der Ente im Mund gemerkt. Nein. Und dachte, ich kann das nicht mehr essen. Ich kann das nicht.
Ja, das ist auch.
Es ist einfach übel.
Ja, es ist auch.
Und es ist ja auch nicht billig.
Nee.
Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe in Erinnerung, dass ich so der Gedanke war, dass es ganz schön teuer geworden ist auch. Und wie du schon sagst, nach 10 Minuten hast du wieder Hunger.
Das ist leider das Problem.
Ja, aber ich bleibe dabei. McDonald's wird nicht wieder.
Es überredet selten mich nicht.
Aber ich habe doch viel mitgenommen. Und ich glaube, ich bin eh schon einen ganzen Schritt weiter, aber es ist halt noch nicht genug, keine Frage. Ich sehe das große Problem da drin, dass es zu lange dauert, bis es wirklich durchdringt und dass man gegen die ganz Großen halt eben marketingtechnisch auch nicht wirklich gegen ankommt. Und das muss bei jedem einzelnen Klick machen und die müssen sich.
Du darfst halt nicht vergessen, dass Leute wie Thomas oder ich ja auch, guck dir den Seafood Sunday, du musst ja auch immer viel Geld in die Hand nehmen. So.
Klar.
Also es haben ja schon relativ viele Schnellrestaurants auch geschlossen.
Das stimmt.
Also in dieser Hansestadt gibt es, glaube ich, jetzt weniger McDonald's und Burger King Filialen als vor 5 Jahren. Und das sogar deutlich.
Definitiv.
Weil es halt anderes, neuen Shit gibt, der irgendwie ganz cool ist.
Ja. Mir geht es wirklich auch nur um die Aufklärung. Ich glaube, dass das sehr, sehr aufwendig ist, dem Mann, der zu dir ins Restaurant soll oder zu dir in den Fischhandel soll, dass der wirklich weiß, das ist richtig gut.
Also ich würde jedem mal empfehlen, der jetzt auch hier zuhört, mal in die Hobenkök in der Hafen City oder wo auch immer was näher ist, einfach mal zu fahren und selbst wenn es nur mal, um sich die Produkte anzugucken und mal anzufangen. Ich finde es nämlich immer ganz gut, wenn man so einen Ort hat wie die Hobenkök, wo du so viele Produkte aus dieser Range hast, dass du halt nicht irgendwo verschieden hinfahren musst zur Käserei und so bla bla bla, sondern dass du so einen Ort hast, wo du diese Sachen alle an einem Platz hast, wo man sich so, unter anderem halt auch mein Fisch, wo du dir halt einfach mal ein Bild machen kannst, wie kann es denn sein? Also wie kann es denn auch anders gehen? Mhm. Ich muss ja halt nicht mal zum, sagen wir jetzt mal Rewe oder Edeka gehen, sondern ich kann auch mal in die Hobenkök fahren und mal gucken und dann auch mal schauen, das Gemüse hält vielleicht auch ein bisschen länger zu Hause, es geht nicht so schnell kaputt. Oder halt doch, man weiß es nicht.
Es schmeckt vielleicht auch.
Aber es schmeckt,
das ist für mich immer das besser. Wirklich, wir haben bei uns, wir sind ja ein bisschen rausgezogen aus Hamburg und müssen trotzdem noch eine kleine Weltreise machen, um zu unserem Lieblings-Bioladen zu kommen, der aber wirklich so eine umgebaute Scheune neben dem Bauernhof. Der hat auch nicht immer alles, aber das, was er hat, schmeckt einfach alles so, wie es ist. Super geil. Ob das ein Radieschen ist, ob das die Gurken, die du ansprichst, ob völlig egal was. Hammer. Das ist wirklich so ein gigantischer Unterschied.
Ja. Und das müsste jeder erfahren und dann versuchen, klar, man muss halt versuchen, das in seinem Alltag umzusetzen, auch um gesünder zu werden, weil wir sehen ja auch, dass, ich meine, Hamburg ist ja noch so, in Hamburg die Menschen sind ja sehr sportlich, also alle sehr aktiv und so, aber generell, ich sehe es ja auch in den Schulen, dass die Kinder auch dick werden alle irgendwie, weil sie so viel Scheiß essen, ne? Und nur weil die Eltern sagen, ja, mein Kind isst nur Nudeln. Ja, nee, also das ist dann auch irgendwann das, was du auf den Tisch stellst, wenn du lange genug wartest einfach. Also ja, verhungern wird es schon nicht. Ne?
Ja. Ach Leute, das war schön. Und ja. Ich habe heute wieder so viel gelernt.
Thomas, ja. Danke.
Gerne. Ja, hab vielen, vielen Dank. Sehr spannende Folge. Sehr
Musik.
Jetzt kommt wieder unsere Frühling-Mucke, oder? Outro, ganz genau. Also Leute, denkt dran, Nachhaltigkeit, ganz wichtiges Thema. Nochmal danke an Thomas für diesen spannenden Inhalt und natürlich danke Karl für eine weitere Folge in deinem Podcast. Macht's gut und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ah, die Welle darf nicht fehlen.
Das war jetzt aber eine schnelle Stunde, du.
Geht schnell, ne? 1:15.